Hallo Daniel, schön, dass du für uns Radio Flora Zeit hast und ich freue mich, dass wir über eure Reise Informationen von dir bekommen.
Hallo und vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
Ihr seid mit eurer Gruppe Al-Shark-Reise am Ende April in Kurdistan im Irak gewesen.
Genau, das stimmt.
Aber zuerst möchte ich gerne, dass du euren Verein vorstellst, für was für ein Verein ist und was macht ihr überhaupt? Welche Ziele habt ihr?
Also, Al-Shark steht grundsätzlich auf zwei Beinen. Einerseits gibt es einen Teil von Al-Shark, der reine Bildungsarbeit macht. Das umfasst einen Blog, der 2005 gegründet wurde von drei Studenten in Berlin. Das umfasst aber auch Seminare und Veranstaltungen, die wir geben, und also reine klassische Bildungsarbeit gepaart mit Journalismus. Dieser Blog wurde 2005 gegründet und 2015, also genau 10 Jahre später, ist dann dieses ganze Konglomerat an Journalistinnen und Akademikern, die dann bei Al-Shark aktiv waren, in einen eingetragenen Verein übergegangen. Das ist das eine Standbein. Ziel dieses Blogs damals war es, und das ist auch nach wie vor das übergeordnete Ziel von der Bildungsarbeit von Al-Shark, ist ein alternatives Bild von den Ländern im Nahen Mittleren Osten, aber auch anderen muslimisch geprägten Ländern in die deutsche Öffentlichkeit zu tragen. Und deswegen werden seit 2009 auch Bildungsreisen angeboten, damit die Leute auch vor Ort sich ein eigenes Bild von den Gesellschaften machen können. Das hat angefangen mit Israel, Palästina und Libanon. Und seitdem haben wir aber ganz viele Länder im Angebot. Eigentlich alles von Marokko bis zum Iran und fast alle Länder, die man bereisen kann, die dazwischen liegen.
Wie schafft ihr Kontakte vor Ort und welche Organisationen oder Vereine dort zuständig sind, euch zu führen durch das Landes?
Ja, das Besondere an der Al-Shark-Reise ist, dass wir normalerweise vor Ort studiert haben oder gelebt haben. Also viele Leute haben zum Beispiel mehrere Jahre in den jeweiligen Ländern gelebt oder haben dort Familie. In diesem Fall zum Beispiel war es eine Studentin, die dort ihre Feldforschung macht. Sie ist selber Kurdin, zwar in Deutschland aufgewachsen, aber kennt sich trotzdem sehr gut in der Sprache aus, ist dort muttersprachlich beheimatet und hat ein sehr, sehr weites Netzwerk vor Ort, und genau davon profitieren wir. Wir haben immer Leute vor Ort, die vor Ort sich in der Zivilgesellschaft gut bis sehr gut auskennen, über Sprachkenntnisse verfügen. Und somit haben wir eigentlich ein Netzwerk, was auf vielen privaten Kontakten beruht und somit sowohl die offizielle Ebene und das normale touristische Programm abdecken kann, aber der Kontakt mit der Zivilgesellschaft und sei es nur von Land zu Land mit Freunden oder vielleicht auch mal Leuten, die im Kunstbetrieb arbeiten. Also das ist das, was das Reisen mit Al-Shark-Reise ausmacht.
Das bedeutet, das ist Vorteil, dass viele Studenten und Studentinnen beteiligt sind, die ja, ihr Heimatland sehr gut kennen und können auch euch Informationen geben, ja?
Genau, also entweder sind es Leute, die dort zur Hälfte oder wie auch immer beheimatet sind. Häufig ist es aber auch der Fall, dass es Deutsche sind, die dort länger gelebt haben, zum Beispiel 2, 3 Jahre lang in Israel oder Palästina gelebt haben und dementsprechend gut dort vernetzt sind, weil das Ziel von sowohl der Bildungsarbeit von dem Verein Al-Shark als auch von der GbR Al-Shark Reise ist, dass wir nicht oder Deutsche nicht über diese Länder nur berichten, sondern dass man auch Leute selbst zu Wort kommen lässt. Das ist eigentlich das, worum es geht. Und dementsprechend versuchen wir, möglichst viele Kontakte herzustellen und möglichst viel dort vor Ort mit Menschen in Berührung zu kommen.
Und konkret, was beinhaltet jedes Mal eure Bildungsreise dorthin, politisch, ökonomisch oder über das Land? Was beinhaltet genau was diese Bildungsreise? Das 10 Tage ist oder 2 Wochen, was beinhaltet?
Das variiert natürlich stark von Land zu Land. Ich kann jetzt mal über das Beispiel Nordkurdistan, über den Nordirak sprechen, Kurdistan. Da war das Programm so aufgebaut, dass wir von diesen 10 Tagen die ersten 7 Tage ungefähr sehr viel politisch-kulturelles Programm hatten. Konkret hat das beinhaltet zum Beispiel eine Radiostation zu besuchen, die ein Radioprogramm macht, speziell für Frauen, IDPs, also im Land Vertriebene und Refugees. Das war also ein sehr spezielles Radioprogramm. Dann haben wir besucht einen Verein von Menschenrechtsanwälten, die Folteropfern geholfen haben. Wir haben besucht noch weitere menschenrechtliche Vereine, ein feministisches Kollektiv. Und neben diesen zivilgesellschaftlichen Kontakten haben wir aber auch zum Beispiel das Parlament besucht in Erbil, haben Politiker aller im Parlament vertretenen Fraktionen getroffen, um ein möglichst breites Bild des gesellschaftlichen Spektrums dort zu zeichnen. Und als Zusatz dazu haben wir aber auch kulturelles Programm gemacht, sind zum Beispiel nach Halabja gefahren und haben uns dort mit dem Giftgasangriff auseinandergesetzt. Wir versuchen eine möglichst gute Mischung aus zwar Geschichte und Kultur zu machen, aber der Fokus ist schon ganz klar auf alltäglichen zivilgesellschaftlichen Initiativen. Mehr als das vielleicht bei anderen Bildungsreisen der Fall ist.
Okay, jetzt hast du angefangen mit konkret eurer Reise nach Nordirak, Kurdistan. Kannst du bitte mehr detailliert Informationen geben, wie angefangen hat? Und ja, hast du erzählt, das Gesellschaftliche mit einfacher Bevölkerung dort in Kontakt zu kommen und sprechen und dann politisch auch was dabei gehabt hat? Sag mal einfach von vornherein, wie habt ihr angefangen und wie ist gelaufen?
Also wir hatten, wie gesagt, es ist das zweite Mal, dass wir diese Reise gemacht haben. Letztes Jahr war das erste Mal. Und die Schluwa, die mit Christoph Dinkelacker, der auch Leiter von Al-Shaq Reise ist, hauptverantwortlich war für das Programm. Die waren in enger Abstimmung mit den Leuten vor Ort. Angefangen hat das ganze Programm in Sülemanir. Dort haben wir uns getroffen. Es waren 17 Teilnehmende und 4 ReiseleiterInnen. In Sülemanir hatten wir 2 Tage Programm, inklusive am dritten Tag noch einen Tagestrip nach Halabja. Und in Sülemanir, was ja eine eher liberale Stadt ist, innerhalb Kurdistan, Irak, haben wir sehr viele, also zum Beispiel den erwähnten Menschenrechtsverein getroffen, die sich für Folteropfer einsetzen. Wir haben zum Beispiel eine eher PKK-nahe Frauenorganisation getroffen und zum Beispiel auch dieses Radio besucht. Das waren Highlights von dem Programm in Sülemanir. Abends essen wir dann.
Ja, erstmal, du hast von Folteropfern gesprochen. Foltern von Seiten.
Hauptsächlich Baath, aber auch der aktuellen Regierung und der aktuellen Sicherheitskräfte.
Und gegen die aktuelle
Gegen.
Baas-Partei ist klar, dass alle Menschen, die gegen Baas-Partei damals waren, waren gefoltert durch Saddam Hussein und Geheimdienst von Saddam Hussein. Aber
Genau.
jetzt zur Zeit.
Heutzutage sind es die Asaish in Kurdistan. Oder die Polizei, ich meine, die Rechtslage ist immer noch sehr schlecht, die Menschenrechtslage ist sehr schlecht. Und diese Leute versuchen gegen diese Justiz- und Polizeiwillkür vorzugehen. Also es ist auch gegen die aktuellen Machthaber. Ja.
Okay, Radiostation habt ihr auch besucht.
Ja,
Wie war
genau.
es und wie frei sind, wie organisiert sich diese Radiostation?
Grundsätzlich ist der Einfluss von ausländischen Geldgebern sehr groß. Das heißt, viele dieser zivilgesellschaftlichen Initiativen werden durch ausländische NGOs, Spendengelder, Vereinte Nationen, ausländische Regierungen mitfinanziert, weil vor Ort die Strukturen so schwierig sind. Innerhalb dessen kommt es etwas drauf an, wie frei man arbeiten kann. Jetzt dieses Radio zum Beispiel konnte frei arbeiten, was damit zu tun hat, dass es in der Nähe von Sulaymaniyah angesiedelt war, oder in Sulaymaniyah, besser gesagt, angesiedelt war. Das heißt, man kann grundsätzlich sagen, dass jetzt innerhalb Kurdistans die Lager gespalten sind und je nachdem, wo man wohnt, man mehr oder weniger frei arbeiten kann. Also ein Beispiel ist jetzt nur die Frauenrechtsorganisation, die wir getroffen haben. Die durfte in Erbil nicht mehr arbeiten und ist deswegen von Erbil nach Sulaymaniyah geflohen, wo sie arbeiten kann. Bei diesem Radio, nachdem du gefragt hattest, das konnte frei arbeiten. Das hat ja Programm für Refugees und Frauen und IDPs gemacht und da wurde uns zumindest gesagt, da könnte man frei arbeiten.
Und haben erzählt, diese Frauenorganisation, warum nicht in Erbil arbeiten konnten?
Weil der politische Druck zu groß war, dort wegzuziehen.
Von
Das war
Seiten Regierung von Kurdistan, ja, oder?
genau, ja.
Welche Gründe hat? Weil, was haben gegen eine Frauenorganisation?
Es
Wie die
ging eher um
erzählen?
die Nähe zur PKK.
Ah, deswegen, deswegen.
Ja.
Ja, aber PKK zurzeit gibt es in Sulaymaniyah auch.
Ja, genau. Ja, in Sulaymaniyah schon, in Erbil sehr viel weniger.
Ah, das ist ja diese. Das bedeutet, die brauchen PKK in Sulaymaniyah gegen IS. Ja, die kämpfen in Kirkuk und Sulaymaniyah gegen IS, PKK-Leute auch da sind.
Hauptsächlich kommt es eher von der syrischen und türkischen Seite, das heißt YPG und PKK-Leute in
Genau,
Sinjar
ja.
zum Beispiel, aber Pejak zum Beispiel jetzt von der iranischen Seite, die sind sehr stark in Sulaymaniyah und der ganzen Region verortet, aber natürlich auch sehr viele Talabane, PUK. Ja.
Okay, dann von Sulaymaniyah seid ihr nach Norden
Von
gereist.
Sulaymaniyah sind wir nach Erbil gefahren. Ja.
Und wie war es in Erbil?
Erbil ist natürlich die größte Stadt. Es ist ein ganz anderes Klima als Sulaymaniyah. Dort hatten wir sehr viele offizielle Termine und es war unser kürzester Aufenthalt. Da waren wir nur 2 Tage. Wir haben uns die Zitadelle angesehen. Wir hatten Termine im Parlament, aber sind von dort dann relativ schnell weiter nach Duruk gefahren.
Und wie war im Parlament?
Das Parlament arbeitet ja seit ungefähr einem Jahr nicht mehr, seit es einen Coup sozusagen gegen den Parlamentspräsidenten gegeben hat. Wir haben Vertreter der 3 großen Fraktionen im Parlament getroffen, das heißt zuerst KDP, danach PUK und danach Goran, was sehr interessant war. Die Teilnehmenden haben grundsätzlich gemerkt, dass man bei den beiden großen Parteien, also PUK und KDP, nur den typischen Politikersprech bekommen hat, während natürlich die Oppositionspartei, also Goran, sehr, sehr kritisch war und auch die Enthebung des Parlamentspräsidenten sehr, sehr kritisiert hat. Danach haben wir noch Vertreter von Minderheitenparteien, also Turkmenen und christlicher Parteien getroffen. Genau, aber grundsätzlich war die Stimmung wegen des nicht arbeitenden Parlaments doch eher angespannt, was das anging. Aber ich muss sonst zur politischen Lage sagen, dass eigentlich alles überschattet wurde vom noch stattfindenden Kampf gegen den islamischen Staat in Mosul. Und so sehr, sehr stark geprägt immer noch davon, die politische Lage.
Ja, deswegen Bevölkerung wartet ab erstmal. Was
Genau.
passiert? Brauchen Ruhe, damit so genau jetzt gegenüber Regierung was äußern können. Aber du hast von gesellschaftlichen Kontakten auch gesprochen. Wie sieht aus jetzt außer dieser, dass Bevölkerung wartet und schaut, wie läuft Kampf gegen IS und wie beurteilen eigene Regierung dort, Bevölkerung?
Grundsätzlich habe ich es so wahrgenommen, dass dieser gemeinsame Feind Daesh es der Regierung erleichtert hat, mehr Kontrolle auszuüben, weil alle irgendwie daran teilhaben wollten, in dieser Peshmerga-Armee gegen den islamischen Dschihad zu kämpfen. Also es ist ja ein ganz typisches Phänomen. Sobald man einen gemeinsamen Feind hat, sammeln sich auch unterschiedliche Ansichten. Wir haben zum Beispiel auch die kommunistische Partei des Irak getroffen und selbst die kommunistische Partei, die natürlich kritisch war, ob der Stammesstrukturen, auf der Talabani und Barzani ihre Macht aufbauen. Selbst die waren stolz zu berichten, dass sie ein paar Peshmerga-Kämpfer an die Front geschickt haben, um den IS zu besiegen. Das heißt, dieses gemeinsame Feindbild hat auf jeden Fall eine gewisse Kritik, die Kritik auf jeden Fall geschmälert. Aber was man hören konnte hier und da von mehreren Stellen ist, dass inzwischen also die Asaish, die Sicherheitskräfte, die Gesellschaft so sehr durchdrungen haben, dass es häufig passiert ist, wenn man im Café irgendwie gegenüber seines Gesprächspartners Kritik äußert an Barzani oder irgendwie anders an der Regierung, dass einem dann Leute folgen und einen ausfragen oder am diesjährigen Tag der Pressefreiheit wurde jetzt zum Beispiel ein kritischer Journalist hingerichtet auf offener Straße. Das heißt, die Verfolgung Andersdenkender hat durchaus zugenommen im Nordirak.
Und was sagen Bevölkerung darüber?
Ja, es kommt sehr darauf an. Ich meine, das Land ist so stark gespalten zwischen der Barzani-Fraktion und der Talabani-Fraktion und dementsprechend hört man in einigen Städten natürlich eher Kritik, in anderen Städten keine Kritik. Das grundsätzliche Bild ist eher kritisch, aber schon eher in Richtung Korruption. Also Korruption ist was immer wieder angesprochen wurde. Dass man sagt, also nur ein Beispiel, jetzt ein Zitat von jemandem, der sagte, ja, Saddam hat sich hier und dort eine Villa gebaut, das wussten wir, aber die Barzani-Leute, die bauen sich auf jedem Hügel eine Villa, sozusagen. Das war ein Zitat, was mir in Erinnerung geblieben ist. Also Korruption ist was die Leute sehr, sehr beschäftigt, gerade weil die Ölpreise gefallen sind und teilweise Gehälter nicht gezahlt werden im Staatsdienst.
Und Beziehung zwischen Türkei und die Regierung in Kurdistan, was sagen Bevölkerung darüber?
Ja, auch da ist das Land natürlich sehr gespalten. Das heißt, in der Gegend um Sülemanier merkt man den politischen und wirtschaftlichen Einfluss des Iran sehr viel stärker. Und je weiter man nach Westen fährt, desto stärker wird der türkische Einfluss. Und Erbil, noch mehr Duhok, die ganze Region ist sehr, sehr stark türkisch dominiert. Das wird nicht immer in der Bevölkerung gut geheißen. Die Barzani-Fraktion hat natürlich eine sehr, sehr enge Verbindung in die Türkei, ist ein Alliierter Erdogans gegen die PKK und linkes türkisches und linke türkische Bewegungen. Und grundsätzlich wird gesagt, dass also ist auch ein Zitat, was ich jetzt zum Beispiel wiedergebe, hat jemand gesagt, wir sind nun mal eingequetscht zwischen dem Iran, der riesig ist und machtvoll, und zwischen der Türkei, die riesig ist und machtvoll. Also wie können wir jetzt sonderlich kritisch sein gegenüber diesen beiden riesigen Ländern, die so wichtig sind für uns? Und dann haben wir natürlich im Süden noch den arabischen Teil des Irak. Also man sieht sich ein bisschen in der Notlage, mit allen irgendwie auskommen zu müssen. Was aber durchaus kritikwürdig war, waren die Luftschläge zum Beispiel der Türkei gegen Peschmerga-Stellungen vor einem Monat jetzt ungefähr in Sinjar. Aber der gemeinsame Feind PKK ist zum Beispiel was man viel häufiger hört von Barzani-KDP-Leuten.
Und wie ist der allgemeines Leben dort, was ihr beobachtet habt?
Das allgemeine Leben. Also viele Leute merken, glaube ich, den Fall des Ölpreises, weil, wie gesagt, Gehälter nicht gezahlt werden im Staatsdienst. Der Staatsdienst ist dort auch sehr aufgebläht, wie in vielen anderen ölreichen Regionen. Es ist ein aufgeblähter Staatsapparat. Das heißt, das gibt durchaus Probleme. Aber es ist trotz all der Konflikte relativ sicher. gerade in Erbil und Duhok, wo ja auch sehr, sehr viele, also gerade in Duhok in der Region, sehr, sehr viele Geflüchtete, sowohl aus Syrien als auch aus dem Rest des Irak sind, gibt es einen sehr großen Anteil an ausländischen Organisationen, aus Deutschland zum Beispiel die GIZ, die mit vielen Leuten da ist, aber auch andere NGOs. Das spiegelt sich dort wieder, also es gibt eine gewisse Art von, also viele gated Communities zum Beispiel in den größeren Städten, vor allem in Duhok und Erbil. Das ist mir aufgefallen und die ja, der Anteil an ausländischen Hilfskräften, sowohl in den Restaurants, wo sehr, sehr viele Syrer arbeiten, im Restaurant-Gastronomiebereich, das ist mir aufgefallen. Wie mir aber auch aufgefallen ist, dass im Vergleich zu 2011, dem letzten Mal, als ich da war, es sehr, sehr viel mehr Maids und Haushaltskräfte aus Südostasien gab, also vor allem Philippinen und Nepal, Bangladesch. Also das ist auch ein sehr großer Sektor, der dort inzwischen arbeitet.
Jetzt kommen wir zurück zu eurer Gruppe. Wie zufrieden waren durch die Reise dort und was ich in Bilder gesehen habe, ist Begeisterung.
Ja.
So scheint es.
Genau, die Bilder, die du gesehen
schönes,
hast.
Schönes Sight auch.
Vermutlich. Bitte?
Schönes Sight auch, von Natur gesehen.
Ja, genau. Die letzten zwei Tage der ganzen Reise waren nur für eine Wanderung reserviert durch dieses Gara-Gebirge, also zur Grenzregion zur Türkei fast schon. Was wirklich wunderschön war, ist natürlich sehr gutes Timing jetzt im Frühling, weil die Landschaft ganz sattgrün ist mit Mohnfeldern. Also es war wirklich atemberaubend schön mit Gebirgsbächen. Und was ich so mitbekommen habe aus der Gruppe, ist, dass das schon sehr, sehr viele beeindruckt hat. Also ein Zitat wäre jetzt von mehreren Seiten gewesen. Ich dachte, im Irak gäbe es nur Wüste und alles wäre trocken und jetzt stehe ich hier inmitten von Gebirgsbächen und grünen Feldern und es ist so fruchtbar und überall wachsen Granatäpfel und Mandeln und das hätte ich nie im Leben gedacht. Also das war eine typische Reaktion, wo man auch merkt, dass es oder wie wichtig es ist und wie schön es ist, den Leuten ein anderes Bild zu vermitteln von dieser Region, von der man immer nur hört, es sei Krieg, Krieg und nochmal Krieg. Von daher waren viele Leute sehr zufrieden. Das habe ich vielleicht vorhin nicht gesagt. Die Teilnehmer von unseren Reisen sind ganz bunt gemischt. Es kann jeder teilnehmen, der will. Natürlich die Bezahlung, das ist vielleicht die nötige Einschränkung. Aber von 20-jährigen Studenten bis hin zu verrenteten Lehrern, die schon in ihren 70ern sind, haben wir diesmal ein ganz breites Spektrum wieder, wie eigentlich immer, an Teilnehmenden dabei gehabt.
Und wie war mit der Unterkunft und hat immer Termine gut geklappt?
Ja, grundsätzlich gehört in den meisten der Reiseländer ein gewisses Maß an Flexibilität dazu, was die Termine betrifft. Das heißt, es kann natürlich schon mal sein, dass ein Termin ausfällt oder dass man den Plan während des Tages noch verändern muss, weil irgendetwas nicht geklappt hat. Solche Änderungen gibt es immer, das wissen unsere Teilnehmenden, aber auch stellen sich darauf ein. Wir sind ein sehr junges Reiseleitungsteam, es ist niemand älter als 33 und dementsprechend flexibel veranstalten wir das alles. Ja.
Und Unterkunft, ist es immer Hotels gewesen oder Sharing oder wie war es?
Die genau, in den großen Städten, also Süleymaniyah, Duhok, Erbil, haben wir in Hotels geschlafen. Normalerweise auf unseren Reisen sind das Mittelklasse-Hotels, teilweise auch Pensionen. Hängt natürlich sehr stark von dem Standard in den jeweiligen Ländern ab. Jetzt im Nordirak ist es so, dass es zwei Arten von Hotels gibt, wenn man das so sagen kann. Die einen sind eher schlecht und die anderen sehr, sehr gut. Und dazwischen gibt es nicht wirklich keine Hotels, weil es eben dementsprechend keinen Tourismus gibt. Und wir haben in den eher teureren Hotels diesmal übernachtet. Von daher waren eigentlich mit der Unterbringung alle zufrieden. Ein besonderes Highlight war, während unserer zweitägigen Wanderung am Ende dass wir komplett mit allen Teilnehmenden der Gruppe gemischt Männer und Frauen in den jeweiligen Moscheen in den Dörfern geschlafen haben. Das war in der Gegend um Ahmedir, weil es auch eine sehr links geprägte Region ist, und das war wirklich ein absolutes Highlight. Also das hatten wir alle noch nicht gemacht. Wir sind da alle zusammen, haben mit dem Mokhtar, also mit dem Dorfvorsteher, geredet, unsere Reiseleitung und Wanderleitung, mit dem Mokhtar geredet und uns vorgestellt und gesagt, dass es wahrscheinlich regnen wird heute Nacht, was beide Male die Prognose war. Und somit waren sie dann so gastfreundlich und haben uns einfach in der Moschee jeweils schlafen lassen und uns dort ein Obdach gegeben. Also das war schon wirklich speziell.
Interessant. Und wie erscheint dort Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten? Jetzt du Moschee gesagt, wie war es dort?
Ja, gut, dass du das Religiöse ansprichst. Konflikt Sunniten-Schiiten hat für uns eher weniger eine Rolle gespielt, weil natürlich bei den Kurden wirklich die meisten im Irak Sunniten sind. Ja. Was für uns wichtiger war der Konflikt zwischen Jesiden und Muslimen. Wir haben Lalesh besucht und Al-Rosh. Es ist also eine christliche Stadt, ein christliches Kloster, Al-Rosh, was in der Nähe von Lalesh liegt, also dem Heiligtum der Jesiden. Das war, kann man in Anführungsstrichen sagen, unser religiöser Tag, wo wir diese beiden Minderheiten, also dortigen Minderheiten, kennengelernt haben. Und der Konflikt zwischen den Jesiden, die sich natürlich nach dem Genozid 2015 kurz vor der Ausrottung sehen, zu Recht, dieser Konflikt hat sehr, sehr viele überrascht. Also es wurde auch von den Jesiden vor Ort in sehr, sehr drastischen Worten beschrieben, die man so nicht unbedingt teilen muss. Aber das war zum Beispiel etwas, was viele Teilnehmende beeindruckt hat, wie stark einige Teile zumindest der dort lebenden Jesiden Muslime ablehnen. Ja.
Deswegen jetzt kann man merken, warum nicht der Regierung in Kurdistan, in Schengal, Jesiditen geholfen hat und PKK zu Hilfe gekommen dort, damals gegen IS.
Ja, genau. Ja. Das war auch Thema in Diskussionen, dass man sich quasi von allen Seiten betrogen gefühlt hat. Man dachte, die Peschmerga würden gegen den IS helfen, aber die Peschmerga sind dann selber zurückgegangen, bis die PKK gekommen ist und die Amerikaner ihre Luftunterstützung quasi gestartet haben, war es eine völlig aussichtslose Situation. Und noch immer sind ja tausende von jesidischen Frauen in Kriegsgefangenschaft und versklavt. Also die Lage ist noch immer absolut dramatisch. Es war wirklich bemerkenswert, wie verzweifelt und wie schlimm die Lage zu sein scheint für die Jesiden, die noch immer in den Camps leben, die noch immer wirklich so viele Familien, wo noch so viele Familien Leute haben, die in Kriegsgefangenschaft sind. Also die Lage ist wirklich immer noch ganz, ganz schlimm. Und Baden-Württemberg zum Beispiel in Deutschland hat ja ein Kontingent gestartet und jesidische Frauen aufgenommen. Und uns wurde immer wieder gesagt, Deutschland muss mehr machen und noch mehr jesidische Frauen und Familien aufnehmen, weil man sich dort einfach nicht sicher fühlt und eigentlich nur den nächsten Genozid erwartet.
Okay, Daniel, vielen Dank. Das waren meine Fragen und danke für die Informationen. Aber jetzt, wenn du am Ende etwas am Herzen hast, das du erzählen willst, dann bitte.
Danke dir erstmal für das Interview. An alle Interessierten kann ich nur sagen, dass sie uns gerne schreiben können. Unter aishak-reise.de finden Sie alle Reisen für das kommende Jahr. Es werden ungefähr 20 Reisen sein, wieder in ganz, ganz verschiedene Länder mit ganz, ganz verschiedenen Programmpunkten. Und ich freue mich, Sie dort zu sehen.
Ja, dann Informationen können unter diese E-Mail-Adresse bekommen oder einfach eure Blog oder Homepage oder was anderes besuchen.
Oder auf Facebook, genau.
Auf Facebook
anschreiben.
Ja, Al-Shaq schreibt man mit A-L-S-H, nicht S-C-H.
Genau, A-L-S-H-A-R-Q.
Genau. Ja, wünsche ich dir alles Gute bei alle anderen Reisen, die ihr vorhabt, und viel Erfolg. Danke.
Danke, danke ebenfalls.